SWR 2 Leben.
Ich habe zu viele Bücher, denn die stapeln sich bei mir zu Hause auf dem Fußboden, auf der Fensterbank, sie stapeln sich auf dem Nachtschränkchen und sie stapeln sich auch noch neben dem Bett. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Problem ist. Eigentlich nicht.
Christian Wertschulte, Journalist.
Es gibt ein Regal, was ich Ruhestand nenne, wo all diese Bücher stehen, die man immer mal lesen möchte, aber jetzt so im Alltag nicht dazukommt. Und dieses Regal, das fühlt sich bedrohlich irgendwie.
Dorothee Jung, Buchhändlerin.
Hier gibt es Bücher, aber die Bücher sind also für einen anderen Geschmack gedacht. Also Leute, die gern was Leichtes mögen und wo schnell Action sein muss und so etwas.
Margrit Schlarbaum, Bewohnerin eines Altersheims.
Fernsehen bildet. Immer wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese.
Groucho Marx.
Es gibt Menschen, die gerne und viel lesen. Diese Menschen lieben dementsprechend Bücher. Diese Bücher könnten sie sich in einer Bücherei ausleihen. Manche tun das auch. Viele aber wollen die Bücher, die sie lesen, auch besitzen. Ich gehöre zu Letzteren, obwohl Ersteres sehr viel preiswerter wäre. Man kann zu Büchern ein geradezu fetischistisches Verhältnis aufbauen. Meist, und auch in meinem Fall, ist es aber einfach Liebe. Der Genuss, ein Buch aus dem Regal zu nehmen, es anzuschauen, sich damit auf das Sofa zu setzen oder ins Bett zu legen und zu lesen. Und dann kommt der Tag, an dem man ein altes Lieblingsbuch verzweifelt sucht und nicht findet, überlegt, ob es vielleicht irgendwo in der zweiten Reihe steht und sich, genervt von der Suche, plötzlich fragt, ob man all diese Bücher wirklich braucht, ob man die alle wirklich nochmal lesen wird und ob eventuell vielleicht auch welche weg könnten. Und wenn ja, welche? Und wem könnte man sie geben?
Als Auszubildende hortet man und sammelt man und ist für jedes Buch, was man auf der Buchmesse bekommt, dankbar und für jedes Leseexemplar und man hat's und möchte es bewahren. Im Laufe des Lebens hat sich das Verhältnis geändert. Also die 93 Krimi-Bände, die man mal gern gelesen hat, da steht man dann wirklich kritisch davor und sagt, ach komm, tu's weg.
Sie hatte allerdings, fügt Buchhändlerin Dorothee Jung hinzu, auch Bücher, die sie zwar nicht mehr unbedingt haben musste, aber auch nicht einfach weggeben wollte. Das Kindlerlexikon der Weltliteratur zum Beispiel, das ihre Eltern ihr zum Abitur geschenkt hatten. Entsprechend erleichtert war sie, als sie es jemandem aus der Familie geben konnte. Und dann, sagt sie, gibt es eben die Bücher, die man um jeden Preis der Welt behalten will.
Ja, Bücher, für die man geschwärmt hat, die Herzensbücher, von denen würde ich mich nicht trennen wollen. Also die will man einfach im Regal stehen haben, da will man in dunklen Stunden seines Lebens auch noch mal drauf zurückgreifen.
Dazu gehören für Dorothee Jung auch ihre Kinderbücher.
Bilderbücher, die man zusammen mit der Großmutter geguckt hat, die dann mittlerweile verstorben ist, die würde man nicht weggeben wollen. Die, finde ich, muss man immer, egal wie es ist, um sich rum haben, weil die einen ausmachen.
Ich könnte anhand meiner Bücher meine Biografie schreiben. Bücher haben mein Leben seit der Kindheit beeinflusst. Sie haben mich angeregt und bestätigt. Ich konnte mit ihnen das, was schon in mir war, besser begreifen und vor mir und anderen dazu stehen. Und ich konnte beim Lesen bestimmter Bücher Sehnsüchte ausleben, die ich im realen Leben nicht befriedigen konnte. Ich verstieß mit Pippi Langstrumpf gegen gesellschaftliche Regeln, ritt mit Winnetou durch die Prärie, nahm an den Abenteuern der fünf Freunde teil. Ich konnte mich an der Sprache von Shakespeare berauschen und meinen geistigen Horizont mit Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse und Co. erweitern. Die Bücher, die man liest, wirken sich auf die eigenen Ansichten und auch auf das Verhalten aus. Sie bestärken einen in dem, was man ohnehin schon gedacht und gefühlt hat. Und sie regen zu neuen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen an. Auch deshalb ist es so schwer, Bücher wegzugeben. Und vor allem die, die einen mitgeprägt, unterstützt, getröstet, inspiriert haben. Der materielle Wert spielt dabei kaum eine Rolle.
glaube, die Thomas Bernhards, die ich habe, würde ich nicht weggeben wollen. Ingeborg Bachmann nicht. Die Romane von Dennis Cooper würde ich nicht weggeben, die ich habe. Ich habe zum Beispiel eine Sammlung von William Blake-Gedichten, die ich sehr gerne lese. Das ist die billige Penguin-Ausgabe, die 4 oder 5 Pfund kostet, die auch viel zu klein gedruckt ist. Das Papier ist dünn, die ist auch total zerlesen, aber die würde ich nicht weggeben.
Wie die Buchhändlerin Dorothee Jung bekommt auch Christian Wertschulte, Redakteur und Rezensent der alternativen Kölner Stadtrevue, regelmäßig Rezensionsexemplare, von denen er nicht alle behält. Die wegzugeben fällt ihm auch nicht schwer. Im Gegensatz zu Büchern, die er sich selbst gekauft hat, weil er sie unbedingt haben wollte und weiterhin behalten will. Über die Frage warum, denkt Christian Wertschulte erst einmal nach.
Am Anfang meines Englischstudiums habe ich das viel gelesen und ich habe das gerne gelesen. Oder ähnlich auch meine Ausgabe von Allen Ginsberg-Gedichten, die ist auch in keinem guten Zustand. Das ist auch die Standard-Penguin-Ausgabe und da gibt es auch viel schönere mittlerweile. Aber von der würde ich mich jetzt auch nicht trennen, auch weil ich sie einfach in einer bestimmten Phase meines Lebens viel und gerne gelesen habe.
Dazu kommen die Bücher von Autoren, die ihn vor allem intellektuell beeinflusst haben. Je länger Christian Wertschulte nachdenkt, desto mehr die Will-ich-behalten-Bücher fallen ihm ein.
Wenn mein Vater abends nach Hause kam aus dem Büro, stand ich schon an der Haustür und er musste mir, bevor er gegessen hatte oder so, ein Märchen vorlesen. Und ich litt und ich lebte mit Rotkäppchen und all den Gestalten der Märchen. Und ich weinte über sie und über ihr Schicksal.
Die meisten Menschen, die irgendwann nicht mehr wissen, wohin mit ihren Büchern, haben schon als Kinder angefangen zu lesen. Oder genauer gesagt, der Vater, die Mutter, die Großmutter lasen ihnen vor. Margrit Schlarbaum, die nun 84 Jahre alt ist, erinnert sich gerne daran. Und auch an das Märchenbuch, aus dem ihr Vater ihr vorlas.
Das war nicht dick. Aber das hatte einen wunderbaren Einband. Es war schon ziemlich zerlesen, die Blätter. Aber es waren kleine Jugendstilmotive da drin.
Auch mein Vater hat mir vorgelesen. Jeden Abend. Und er las mir nicht nur vor. Er gab jeder Figur, die in dem Buch vorkam, eine andere Stimme, einen anderen Tonfall. Weshalb er mir dann auch ein und dieselbe Geschichte mehrmals vorlesen musste. Jeden Abend erneut. Als ich dann aber in die Schule kam, war mein größtes Glück, endlich selber lesen zu können. Meine Eltern hatten nur wenig Geld. Bücher kaufen konnten sie nur selten. Aber das machte nichts. Ein paar Karl-May-Bände und Oliver Twist standen in unserem Bücherregal. Zum Geburtstag und zu Weihnachten bekam ich immer ein Buch geschenkt. Und dann gab es noch die städtische Bücherei, die meine Eltern jede Woche aufsuchten und in die sie mich mitnahmen, bis ich alleine hingehen konnte. Ich bin für diese Einrichtungen heute noch dankbar. So geht es auch Christian Wertschulte.
Wir waren kein Bildungsbürgerhaushalt. Ich glaube, meine Eltern hatten beide keinen Plan, wie das vielleicht andere Eltern haben. Mit 6 soll er das lesen, mit 8 soll er das lesen. Aber ich habe schon eigentlich auch immer Bücher gerne gelesen. Also ich habe mir viel geliehen. Sonntags nach der Kirche konnte man immer sich noch ein Buch ausleihen aus der Pfarrbibliothek. Da habe ich dann diese ganzen Kinderbücher gelesen, Michael Ende, Karl May, das Übliche halt. Und später dann auch Bücher und alles Mögliche aus der städtischen Bibliothek.
Irgendwann konnte Christian Wertschulte es sich leisten, Bücher auch zu kaufen.
Vor allem Bücher, die es halt bei uns in der Kleinstadt nicht gab. Das waren die ganzen Beats und so experimentelle Literatur und den ganzen Science-Fiction-Kram, den ich gelesen habe und den aber auch meine Freunde alle gelesen haben.
Er war noch nie ein Literatursnob, sagt er, und ist auch keiner geworden. Im Gegenteil, er genießt es, alles Mögliche querbeet zu lesen.
Ich habe kein Problem damit zu sagen, ich lese jetzt irgendwie französische Theorie und dann lese ich mir einen Krimi durch oder einen experimentellen Roman und zwischendurch lese ich Comics und es macht mir genauso viel Spaß und eigentlich alle, die ich kenne, sind auch so.
Margrit Schlarbaum, von Beruf Apothekerin und mit ihren 84 Jahren doppelt so alt wie Christian Wertschulte, zog es vor, Klassiker zu lesen. Gerne auch englischsprachige, wobei ihre große Leidenschaft die französischsprachige Literatur ist. Marcel Proust vorneweg. In ihrer Wohnung stapelten sich die Bücher.
Ich hatte mehrere Regale natürlich. Dann hatte ich immer welche auf meinem Nachbarbett. Das war vollgestapelt mit Büchern, dass ich nur hingreifen musste und das entsprechende nehmen konnte. Unter dem Schreibtisch waren Berge an Büchern. Und stand ein großer Schrank meinem Bett gegenüber. Und darunter war auch noch Platz. Es war total vollgebaut mit Büchern.
Vor 2 Jahren musste Margrit Schlarbaum ihre Wohnung aufgeben.
Da bin ich in dem heißen Sommer ganz plötzlich zusammengebrochen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und vom Krankenhaus her bin ich dann hierher gekommen. Ganz überraschend.
Hierher heißt ins Altersheim.
Meine Nichte betreut mich und die hatte dann Angst, mich wieder in die Privatwohnung zu schicken, obgleich ich sehr traurig deswegen war. Aber das ging eben nicht anders.
Margrit Schlarbaums Nichte hatte auch all ihre Bücher entsorgt. Für die alte Dame ein erneuter schwerer Schlag, von dem sie sich noch immer nicht erholt hat. Denn Bücher lesen, das war ihr Lebenselixier.
Es ist wirklich so, wenn keinerlei Bücher mehr da sind, dann ist das Leben sehr dunkel, würde ich sagen.
Doch Margrit Schlarbaum ist kein Mensch, der aufgibt. Sie war ihr Leben lang selbstständig berufstätig gewesen und nun überlegte sie, wie sie in dieser völlig neuen Situation an Bücher kommen könnte. Die in der Bibliothek des Altersheims sind nicht nach ihrem Geschmack. Rausgehen könnte sie zwar, aber mit der Straßenbahn zu einer Buchhandlung zu fahren, das würde sie überfordern. Schließlich fragte sie einen der jungen Männer, wie sie die Pfleger liebevoll nennt, ob er ihr schon mal eine gute Zeitung holen könnte. Seither liest sie aufmerksam die Buchrezensionen in der Zeit oder in der FAZ und bittet dann ihre Nichte oder andere Besucher, ihr das eine oder andere dieser Bücher zu kaufen. Es müssen aber, betont sie, neue Bücher sein. Bücher, die sie noch nicht kennt.
Ich sehe es so, dann ist eine Epoche zu Ende. Dann will das Leben es nicht mehr, dass man sich in dieser Phase noch mit der Materie befasst. Ich würde mir nicht noch einmal Goethes Werke kaufen, obgleich ich gern Goethe gelesen habe. Also ich würde jetzt ganz andere nehmen.
Der Umzug in ein Altersheim, zumal wenn er nicht geplant und vorbereitet ist, setzt der Alle-meine-Bücher-Idylle ein unfreiwilliges Ende. Doch auch ein ganz normaler Umzug von einer Wohnung in eine andere konfrontiert Menschen, die gerne lesen, mit schwierigen Entscheidungen. Ist in der neuen Wohnung genügend Platz für meine Bücher? Und wenn nicht, welche müssen mit und welche können weg? Mit dieser Frage plagte sich auch Dorothee Jung.
Ganz schwer fällt es mir, das ist natürlich auch beim Umzug deutlich geworden, wenn man in die Bücher reingeschaut hat und einem entweder Einlegblätter entgegengefallen sind oder Gedankennotizen oder Widmungen. Das sind natürlich auch tolle Erinnerungen, wenn man so ein Buch findet, wo dann nochmal ein Brief drin liegt oder wo man sich amüsieren muss, was man seinerzeit zu den Friedgedichten bei Wagenbach gedacht hat und an wen man sein Herz verschenkt hat. Und Kochbücher sind auch so ein Bereich, wo einfach auch ganz viel Familiengeschichte auch drin ist, wo Kochbücher von der Großmutter über die Mutter weitergereicht werden und die zum Leben gehören, von dem man sich nicht trennen möchte.
Ansonsten, erinnert sich Dorothee Jung, hatte sie beim letzten Umzug keine größeren Probleme damit, Bücher wegzugeben. Einige brachte sie und bringt sie immer noch der Seniorenhilfe, die sich über die Bereicherung ihrer kleinen Leihbibliothek freut. Und dann gibt es noch die öffentlichen Bücherschränke, die allerdings oft so voll sind, dass nichts mehr hineinpasst. Ich hatte schon vor unserem letzten Umzug einen kritischen Blick auf meine Bücherberge geworfen und überlegt, welche Bände eventuell einmal weg könnten. Die einzigen, die mir einfielen, waren die der Theoriegötter meiner Jugend, von Jean-Paul Sartre bis Herbert Marcuse. Uralte Taschenbücher, die Seiten teilweise vergilbt, voller Anmerkungen. Als ich dann die Kisten für den Umzug packen musste, habe ich lange vor diesen Büchern gestanden, für die ich auf anderes verzichtet hatte, um sie mir leisten zu können. Ich habe jeden einzelnen Band betrachtet, erfüllt von einer nostalgischen Trauer. Gleichzeitig aber empfand ich ein zunehmendes Bedürfnis, diesen alten Kram loszuwerden. Nur Walter Benjamin entging der Entsorgung. Ich behielt den Sammelband mit Aufsätzen von ihm, den ich mir als Studentin gekauft hatte, und schenkte die gesammelten Werke einem Bekannten, der sich sehr darüber gefreut hat und von dem ich sie mir notfalls auch mal wieder leihen könnte. Alles andere habe ich in eine große Tüte gepackt und mit festgeschlossenen Augen in die Tonne geworfen. Blieb die Frage, wohin mit all den anderen Büchern, die ich nicht mit in die neue Wohnung nehmen will. Ich ging logischerweise, wie ich naiv dachte, in die Stadtbücherei. Die Bibliothekarin, an die ich mich mit meinem Angebot wandte, sah mich leicht genervt an und erklärte mir, sie würden nur Bücher annehmen, die vor höchstens einem Jahr erschienen sind. Okay, beschloss ich zähneknirschend, dann eben Internet. Was ich da wiederum erlebte, hat Kurt Kister, Journalist und Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, in einem Artikel so beschrieben.
Man kann bei der einen Firma den Barcode einscannen und dann kriegt man ein Preisangebot. Viele meiner Bücher haben aber keinen Barcode, weil sie im Vor-Barcode-Zeitalter geboren wurden. Bei der nächsten Firma kann man das Buch fotografieren und dann einstellen. Der dritte Netzladen kauft alles Gebrauchte, auch Bücher.
Kurt Kister hat es gar nicht erst versucht, das mit dem Barcode einscannen. Ich schon. Als erstes gab ich einen wunderschönen, hochwertigen Kunstband ein, den ich einst als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ihn zu kaufen hätte ich mir nicht leisten können. Ich bekam die Antwort, ich würde für das Buch 1,70 bekommen. 1,70 €. Ich lockte mich aus. Das Buch steht nun in der neuen Wohnung im Regal und wartet darauf, dass eine meiner Freundinnen sich dafür erwärmt. Bloß, die wissen selbst alle nicht, wohin mit ihren Büchern. Das habe ich erfahren, als ich sie einlud, sich den Stapel mit den aussortierten Büchern anzuschauen, der schlussendlich ein gutes Viertel meines Arbeitszimmers füllte. Einige davon bin ich losgeworden, viele nicht. Die habe auch ich dann schließlich in Kisten vor die Tür gestellt. Und siehe da, diese Kisten waren jeden Tag irgendwann leer, was mich unendlich erleichtert hat. Einer Freundin, die vor ein paar Jahren mit ungezählten Bücherkartons in eine andere Stadt umgezogen ist, klagte ich per E-Mail mein Leid. Und nicht nur das, ich gestand ihr auch meine Mülltonnenketzerei. Diese Freundin hatte viele Jahre die Germania Judaica geleitet, eine wissenschaftliche Spezialbibliothek zur Geschichte des deutschsprachigen Judentums. Nun schrieb sie mir,
»Weißt du, dass im Judentum unbrauchbar gewordene Torarollen, die nur kleine Schäden haben, beerdigt werden müssen? Man darf sie nicht zerstören oder verbrennen, aus Respekt vor dem Wort Gottes. Auch alte Gebetbücher darf man in der Orthodoxie nicht entsorgen. Sie wurden in einem speziellen Depot, der Genisa, meist im Dach der Synagoge, aufgehoben.
Erst bekam ich ein schlechtes Gewissen. Dann sagte ich mir, die alten Taschenbücher von Sartre und Marcuse sind keine heiligen Bücher. Und dann kam mir der Gedanke, dass es doch schön wäre und ein Ausdruck meiner Liebe und Dankbarkeit, wenn ich meine Virginia Woolf, Nelly Sachs und Marcel Proust Bände irgendwann an einem schönen Ort, vielleicht in einem Wald, begraben würde. Ich werde es aber wohl nicht tun. Aber der Gedanke hat etwas Tröstliches. Ich würde mich so bei meinen Büchern bedanken können für alles, was sie mir gegeben haben. Und das ist nicht wenig. Nun könnte man ja, um das Problem, wohin mit den vielen Büchern künftig zu vermeiden, auf E-Books umsteigen. In der Straßenbahn sehe ich ständig junge, aber auch ältere Menschen, die auf ihrem Tablet E-Books lesen. Ich aber kann das nicht. Ich muss Papier in der Hand halten, umblättern, Anstreichungen machen, Ausrufezeichen einfügen, Seiten umknicken, um das Zitat schneller zu finden, das ich mir, wenn ich zu Ende gelesen habe, herausschreiben will. So war das für mich schon immer. Und nun belegen Studien zu der Frage, wie wirkt das Lesen einer analogen und wie das Lesen einer elektronischen Quelle auf den Lesenden, die Lesende, dass ich damit genau richtig liege. In einem Interview zu ihrem Buch »Schnelles Lesen, langsames Lesen, warum wir das Bücherlesen nicht verlernen dürfen«, das die Zeitschrift Emotion mit ihr führte, erklärt die Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin Marianne Wolfe, warum das so ist.
Um einen gelesenen Text wirklich tiefgründig zu verstehen, müssen wir kritisch analysieren, Empathie aufbringen und auch die eigenen Gedanken reflektieren. Das braucht Zeit. Wenn wir aber auf Bildschirmen lesen, tendieren wir dazu, den Text zu überfliegen. Ein Bildschirm lädt uns förmlich dazu ein, schnell weiter nach unten zu scrollen. Das alles ändert unsere Fähigkeit, uns auf das zu konzentrieren, was wir lesen. Wir können zwar immer noch sehr gut lesen, aber es bedarf mehr Arbeit, an einem Bildschirm tiefgründig zu lesen.
Marianne Wolfe ist nicht die einzige Wissenschaftlerin, die zum Thema »Wie wirkt Lesen?« forscht. Anfang Oktober 2018 tauschten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einer Konferenz in Stavanger über die Ergebnisse von Studien aus, in denen sie 4 Jahre lang zum Thema Lesen im Zeitalter der Digitalisierung geforscht hatten. In ihrem Buch, das im Original »Reader Come Home«, also »Leser komm nach Hause« heißt, bezieht Marianne Wolfe die Ergebnisse der sogenannten Stavanger-Konferenz mit ein – und fasst sie kurz so zusammen. Vor dem Bildschirm liest man tendenziell weniger konzentriert, schneller und flüchtiger. Die Forschung, so empfehlen Marianne Wolfe und ihre Kolleginnen und Kollegen, müsse sich nun mit der Frage befassen, ob sich diese Art Texte eher zu überfliegen als zu lesen, auf Dauer auch auf das Lesen von Büchern und anderem Gedruckten überträgt. Viele, vor allem jüngere Menschen, machen sich jedoch über dergleichen keine Gedanken.
Vor ein paar Monaten kam ich die Tochter einer Freundin besuchen, sah meine Bücher und hat mir dann verboten, neue Bücher zu kaufen, weil ich zu viele hätte. Und ich habe mich dann dran gehalten, ich habe dann für den Rest des Jahres nur noch E-Books gekauft.
Er hat diese, jenseits der Arbeit in der Redaktion, aber kaum gelesen. Stattdessen beschloss er, etwas anderes zu versuchen. Er wollte sich David Gräbers Buch »Schulden« nicht als Buch, sondern als Hörbuch kaufen. Hörbücher kann man sich genau wie E-Books auf das Tablet laden. Anders gesagt, man häuft damit keinen neuen Bücherstapel an und muss sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, an wen man die eventuell mal wieder loswerden könnte.
Und dann habe ich aber geschaut, wie viele Stunden dieses Buch lang ist. Und das hat mich so abgeschreckt, denn 20 Stunden sich ein Buch anzuhören, klingt für mich komplett absurd, während sozusagen ein Buch mit 500 Seiten sich zu kaufen, da habe ich überhaupt keine Angst vor, weil ich auch weiß, dann kann ich das Tempo bestimmen.
Und nicht nur das, resümiert er.
Also das ist der Punkt. Ich liege gern auf der Couch und es macht mir auch mehr Spaß, mich mit einem Buch auf die Couch zu legen, als irgendwie zu denken, mein Gott, ich habe zu viele Bücher, da müssen jetzt unbedingt mal welche weg, damit es so und so aussieht. Mich stört das nicht. Ich finde das nicht unangenehm, wenn sich die Bücher stapeln.